So, ich bin so wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was der Dirk ist. Ne, der ist immer kreativ, möchte neue Sachen ausprobieren, liebt es deswegen beim Kochen mal eine neue Note auszuprobieren, ist deswegen ein exzellenter Koch geworden. Kann ich euch also nur empfehlen, lernt Dirk besser kennen. Ihr werdet sehr kulinarisch sehr davon profitieren. Ich dagegen bin Ingenieur. Ich möchte gerne Sachen so machen, wie man sie immer macht. Ich möchte sie gerne standardisieren, möchte gerne organisieren und perfektionieren. Und finde es gut, wenn man nicht abweicht von der Norm. Ich bin ein großer Freund vom Deutschen Institut für Normung, von der DIN. Und das ist ja so großartig, dass wir dann in der Gemeinde zusammenkommen und jeder seine Stärken einbringen kann. Was natürlich sagen kann, wo wir beide absolut gleich sind, ist, dass wir beide wunderbare, wunderschöne Frauen geheiratet haben und beide umwerfend gut aussehen. Oder? Mindestens. Also da wollte ich jetzt nicht sagen, dass da ein Gegenteil beim Dirk herrscht gegenüber mir. Ne? Das ist klar. Der Klaus hat schon angekündigt, die Urlaubszeit hat zugeschlagen. Wir haben ganz viel über Verreisende gehört, mitbekommen. Wir kriegen Urlaubsfotos auf den sozialen Netzwerken, werden zugespammt von unseren besten Freunden, die das Leid im trockenen, heißen Berlin damit einfach nur noch verschlimmern. Das soll Liebe sein, ja. Aber nicht alle sind nur deswegen unterwegs, weil sie Urlaub machen. Ich habe ja letzte Woche kurz erzählt, dass wir vor 2 Wochen mit den Jamshipurs und mit den Wosegins in Hamburg waren. Die Wosegins waren letzte Woche auch in München und treffen sich dieses Wochenende mit den Gemeindemitarbeitern aus Mitteleuropa in Offenbach. Ja, wo trifft man sich, wenn man aus Mitteleuropa zusammenkommen will? Da, wo die Hotels am günstigsten sind, in Offenbach. Ich glaube, das war wohl der Grund. Alle waren etwas schockiert über den Mangel an Sehenswürdigkeiten, aber alle sind begeistert über den Preis der Hotels. Aber wenn ich so kurz Revue passieren lasse, was ist da vor 2 Wochen? Bei meinem Besuch in Hamburg sind ein paar tolle Sachen passiert. Und war eine tolle Situation, weil Geschwister haben uns gebeten, mal vorbeizukommen, weil sie sich Unterstützung erhoffen. Und da sind wir dann am Samstagnachmittag, saßen wir zusammen, 30 Leute, jeder erzählt so kurz, woher er kommt, wie er Christ geworden ist, was so seine geistliche Reise mit Jesus gewesen ist. Und es war total beeindruckend und spannend, da Geschwister zu sehen, die 20, 30, 40, 50 Jahre lang geistliche Kämpfe hatten, von ihren Siegen zu hören, von ihren Niederlagen zu hören und diese Vielfalt. Und dann Marco Hoffmann saß da mit im Raum. Und wir haben meine Kinder in Mecklenburg abgegeben. So, ich kam aus meinem Ägypten, ne, obwohl ich meine Heimat ja sehr, sehr liebe und die Natur und die Menschen dort, weiß ich aber auch, was die Sünde mit mir in Mecklenburg gemacht hat. So, ich kam aus meinem Ägypten, was der Thorsten gerade gesagt hat, komm denn nach Hamburg und treff da den Mann, der mir geholfen hat, Jesus kennenzulernen. Und ich war erstmal total emotional, die ganze Zeit nur, weil in meinem Kopf gingen so Gedanken ab, was wäre, wenn ich niemals aus Ägypten rausgekommen wäre. Und den Mann zu treffen, der mich herausgerufen hat, aus meinem Halbglauben, aus meinem Atheismus eigentlich, und dann zu wissen, so, dafür sind wir da, um uns gegenseitig Unterstützung zu geben. Weißt du, wir sind einfach ein Geben und ein Nehmen, wir halten zusammen, wir wollen zusammenhalten, wir wollen gemeinsam für Gott aktiv sein. Und ein Punkt, den ich da auf jeden Fall sehr, sehr lebendig in der Gemeinde in Hamburg gesehen habe, den möchte ich euch hier als Einleitung mal mitgeben, ist Psalm 139. Wir können dankbar dafür sein, dass wir immer füreinander da sein können. Jeder hat was zu geben. Und auch wenn du eingeladen wirst, um Unterstützung zu geben, bin ich sehr froh, dass wir da was auch mitnehmen konnten. Psalm 139, Vers 13 bis 16. Vers 13, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. Das ist übrigens wieder ein tolles Beispiel darüber, dass es mir sehr, sehr schwerfällt, Dinge anders zu machen. Es ist Luther 1984. Mit Luther 1984 Übersetzung habe ich die Bibel studiert. Ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, mit irgendeiner anderen Bibelübersetzung emotional so richtig gut klarzukommen. Aber dafür haben wir dann andere Geschwister, die dann andere Übersetzungen hier in den Gottesdienst reinbringen. Aber was ich gesehen habe, da waren Geschwister, die waren nicht nur 30 Jahre mit Jesus unterwegs. Wir haben letzte Woche gehört, 50 Jahre goldene Hochzeit. Da waren nicht nur Geschwister, die waren 50 Jahre schon mit Gott verheiratet. Da gibt es eine Schwester, die ist schon fast 70 Jahre mit Gott verheiratet. Für mich sind es gerade mal 14. Verheiratet, 18 mit Jesus. Die letzten 14 Jahre waren definitiv die besten meines Lebens. Aber darüber nachzudenken, 50 Jahre, was wäre das, die goldene? Was sind denn 60 Jahre? Ich habe mal nachgeschlagen, Diamantenhochzeit, 65 Jahre ist dann die eiserne, 70 Jahre ist dann die Gnadenhochzeit. Ich glaube, 70 Jahre zusammen mit demselben Menschen aushalten, das hält man nur mit Gnade aus. Wahrscheinlich kommt daher der Name. Ich kann auch nicht davon berichten, die 70 Jahre liegen noch vor mir. So, aber dann, da war eine Schwester, die ist jetzt 70 Jahre zusammen mit Gott. Und du hast total gemerkt, wenn du Psalm 139, die weiß einfach, woher sie kommt, wohin sie gehen wird. Ne? Du, Gott, hast meine Nieren bereitet, hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. So einfach dieses Selbstverständnis, so dankbar zu sein, dass Gott sie geschaffen hat, das auch anzunehmen und das wirklich genießen zu können, da Geschwister zu treffen, die das schon seit Jahrzehnten leben. Ich glaube, wenn ich mich selber, wenn ich 90 bin, mich noch genießen kann, wie ich bin, dann hat Gott ganz viel in mir bewirkt. Und es ist definitiv diese Lebensfreude, die ich da so bei solchen Geschwistern erlebt habe, die will ich leben, die will ich lernen und die will ich auch weitergeben. Das war sicherlich ein Punkt, den ich sehr, sehr hilfreich für mich mitgenommen habe. Und dann kamen wir schon am Samstagnachmittag auf die ersten Diskussionen so darauf, aber was machen wir denn jetzt im Hier und Jetzt, was sind so Herausforderungen? Johannes 12. Das ist so die Hauptstelle heute für die Predigt, Johannes 12, Vers 23. Dann kamen wir so in viele Diskussionen rein, was muss man machen, wie lebe ich meinen geistlichen Alltag als Christ. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, der wird meinen Vater ehren. Die Geschwister in Hamburg haben genau die gleichen Herausforderungen wie du und ich. Man fängt an, sich in seinem Leben einzurichten. Und Jesus sagt hier, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, aber nur wer sein Leben hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Nur wenn ich bereit bin, dass mein eigenes Leben stirbt, dann werde ich mit Jesus in Ewigkeit sein. Aber was heißt denn das? Er will ja nicht, dass ich hier jetzt physisch sterbe. Es geht um Eigentum. Es geht darum, dass alles, was mich umgibt, nicht mir gehört, sondern Jesus. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr über alles. Alles, was ich tue, alles, was ich rede, alles, was ich denke, sogar alles, was ich fühle. Und wenn ich so die 18,5 Jahre zurücksehe, als ich gesagt habe, dass Jesus mein Herr ist, das war relativ einfach. Da habe ich so monatlich mit Paketauslagen zwischen 300 und 500 D-Mark verdient. Meine Eltern haben mir noch 400 D-Mark gegeben, damit ich so meinen studentischen Unterhalt bestreiten konnte. So meine WG war so mit 50% Möbeln aus Wohnungsauflösungen möbliert. Mein Fahrrad hatte so einen Wert von 100 D-Mark, würde ich sagen. Ja, wir haben damals noch in D-Mark bezahlt. So alt bin ich schon. Da war sehr viel Zeit, ne? Wenig Zeit, mir über meinen Besitz Gedanken zu machen. Da hatte ich sehr viel Raum für geistliche Gedanken. Da war das sehr einfach, mein Eigentum dem Herrn zu übereignen. Gab ja nichts. Sebastian heute, verheiratet, 3 Kinder, eigenes Unternehmen. Allein die Diskussion über was für ein Auto du brauchst, damit du deine 3 Kinder durch die Stadt transportieren kannst, kostet so viel Kommunikation, Abstimmung mit meiner Frau, Geld, Nachdenken. Schrecklich. Ich habe mittlerweile Kunden von Japan bis der Westküste in der USA. Ich könnte eigentlich permanent am Telefon sein und mit meinen Kunden telefonieren und über Geschäfte diskutieren. Ich könnte permanent arbeiten. Ich habe so viele Ideen und so viele Gedanken über uns als Gemeinde, wie wir als Gemeinden zusammenarbeiten und auch die wirklich eine große Dynamik drin, dass wir als Gemeinden wirklich wieder mehr zusammen machen wollen. Warschau, Prag, Amsterdam, München, Hamburg, Düsseldorf, Zürich, alle wollen gerne mehr zusammen machen. Alle wollen mehr zusammenarbeiten. Ich bin da sehr, sehr dankbar für. Aber im Grunde genommen bin ich heute viel, viel voller als vor 18,5 Jahren. Ist für mich heute viel schwieriger, Gott die Kontrolle zu geben. Ist viel schwieriger zu sagen, du bist Herr über alles, was ich tue, alles, was ich sage, alles, was ich denke, sogar alles, was ich fühle. Es ist für mich sehr schwer, Gott wirklich zuzuhören. 1. Könige 19. Ich muss jetzt natürlich einen Gegenpunkt zu Klaus setzen. Ne? Wenn er sagt, er redet ganz viel aus dem Neuen Testament, dann müssen wir das jetzt anders machen. Dann mache ich jetzt mal ganz viel Altes Testament. Ich streiche einfach mal alle Stellen aus dem Neuen Testament, die ich sonst noch habe. Dauert die Predigt auch nicht mehr ganz so lang. Klassischerweise dauerte die ja 45 Minuten, da stehe ich ja dazu als Ingenieur. Wir ändern hier bitte nichts. 1. Könige 19, Vers 11. Der Herr sprach zu Elia: Geh heraus, tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel, ging hinaus, trat in den Eingang der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was tust du hier, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus, geh dahin, salbe Hazael zum König über Aram, Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Was war hier passiert? Elia sitzt hier alleine in der Höhle. Warum? Elia ist ein sehr erfolgreicher, außergewöhnlicher Prophet, der mit ganzem Herzen versucht, sein Volk Israel wieder zurück zu Gott zu führen. Warum müssen sie zurück zu Gott geführt werden? Ahab ist König und Ahab hat ganz viele Götzenaltäre bauen lassen und opfert dem Baal, ganz viele Priester eingesetzt, falsche Propheten sind da und Elia fordert Ahab mit seinen falschen Propheten heraus. Gott offenbart sich. Alle sind beeindruckt, das Volk ist beeindruckt, das Volk erinnert sich an die Stärke Gottes, alle falschen Propheten werden getötet, es gibt einen Volksaufstand, das wird sozusagen dann rausgeschmissen, was nicht dahin gehört und Ahab, der König, läuft weg zu seiner Frau Isabel. Das ist eine phönizische Königstochter, die erst dafür so richtig gesorgt hat, dass der Götzendienst und die alternativen Götter sozusagen eingezogen sind in Israel. Was natürlich auch ein Grund ist, warum Gott immer wieder sagt, überleg dir gut, an wen du dich bindest. Es ist besser, jemanden zu heiraten, der zu Gott hingeht, als jemand, der dich von Gott wegführt. Und war sehr beeindruckend, letzte Woche bei der Eheschließung von Romina und Sebastian dabei zu sein und wie ihnen einfach wichtig war, dass Gott im Zentrum ihrer Trauung steht. Und ich hatte so das Gefühl, so ein halber Anbetungsgottesdienst. Ich dachte so, ich brauche morgen nicht zum Gottesdienst. Ich habe ja so viel Anbetung erlebt, war wirklich toll. Natürlich auch dank der Geschwister, die musikalische Anbetung geleitet haben, war spannend. Aber Klammer zu, wir wissen, also da hat der Ahab sich offensichtlich mit der falschen Frau eingelassen, rennt er zurück zu seiner Frau, heult sich aus und Isabel so, kann ja wohl nicht wahr sein. Dieser Elia, dem werde ich mindestens das Gleiche antun, was er meinen Propheten angetan hat. Elia bekommt das mit, Elia bekommt Panik, er rennt in die Wüste, versteckt sich in der Höhle. So, und dann wünscht er sich natürlich eigentlich, dass Gott jetzt eingreift und dass Gott jetzt einfach nochmal ihm hilft, dass Gott klar macht, wer hier Gott ist. Ne? Und dann Vers 12, und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel, ging hinaus, trat in den Eingang der Höhe und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach zu ihm, was tust du hier? Und wenn irgendwie mein Leben voll ist, wenn alles irgendwie anstrengend ist und ich mir das Eingreifen von Gott wünsche, dann wünsche ich mir, jetzt muss hier irgendwie was Großes passieren. Es muss hier was Lautes passieren. Ich möchte jetzt hier was Eindrucksvolles, was Machtvolles, was Signifikantes erleben. Es muss ein Erdbeben her, damit die Menschen um mich herum erstmal klar verstehen, wer Gott ist und wer ich bin. Aber wie du feststellst, Gott offenbart sich hier in einem Flüstern. Deswegen ist der Titel der Predigt der flüsternde Gott. Ich suche gern das Laute. Ich wünsche mir Feuer. Ich möchte gerne die Macht von Gott spüren. Und manchmal tut er das auch. Manchmal benutzt er ein Erdbeben, um mich wachzurütteln. Manchmal benutzt er Feuer, Katastrophen. Aber viel häufiger flüstert er. Eigentlich permanent, weil er ist permanent da. Und er will die ganze Zeit mit dir reden, weil er ist dein Vater, der dich liebt. Und es gibt so viele Stellen darüber, die uns immer wieder auffordern, dass wir still sein sollen und ihm zuhören. Psalm 37, Vers 7. Sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Psalm 46, Vers 11. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Viele, viele Stellen, die so sind, wie diese beiden aus dem Psalm. Und ich muss mich fragen, nehme ich mir die Zeit, Gott zuzuhören? Habe ich die Bereitschaft, Gott zuzuhören? Ich habe von einem ganz spannenden Experiment gehört, wie wir Menschen mit Wut umgehen, mit Ärger. Und es wird ja immer ganz häufig gesagt, dann geh ins Fitnessstudio, nimm dir einen Sandsack, nimm dir einen Punchingball, nimm dir ein Kissen, reagier dich mal ein bisschen ab, reagier mal deine Aggressionen ab. Haben sie eine Gruppe von Studierenden genommen, denen gesagt wurde, ihr nehmt jetzt teil an einer sozialen Studie, an einem Experiment. Erste Aufgabe, ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, ein einseitiges Essay zu schreiben. Themenvorgabe, die sitzen alle zusammen in einem Hörsaal, Prüfungssituation, alle schreiben eine Stunde an ihrem Essay, eine Seite soll das sein, also möglichst prägnant, schön, wird abgegeben und dann wird gesagt, es wird jetzt alles eingesammelt, es wird jetzt in einer Dreiviertelstunde von Korrektoren korrigiert und dann kriegt ihr das Essay zurück. Dann sitzen die alle da, bleiben da sitzen, bisschen Pause, bisschen Kaffee, alle wieder an ihrem Platz, alle kriegen ihr Essay auf den Tisch geknallt. 6, das Schlechteste, was ich jemals gelesen habe. Alle.
Dann wird die Gruppe aufgeteilt.
Und der einen Hälfte wird so eine Sporthalle zur Verfügung gestellt, Punching Balls, Sandsäcke, Kissen, reagiert euch mal ab. Ihr seid jetzt bestimmt sauer, aber können wir drüber reden später, aber reagiert euch jetzt mal ab. Andere Hälfte kommt in den Raum, ganz still, setzt euch mal hin und denkt mal über die Situation nach. Okay? So, eine halbe Stunde abreagieren, eine halbe Stunde nachdenken. Danach kommen die dann alle wieder zusammen und dann kriegen sie die Aufgabe, hier ist ein Tomatensaft für den, der dich bewertet hat. Und Tomatensaft muss gewürzt werden, damit er gut schmeckt. Hier ist Chilisauce, du darfst den Tomatensaft würzen mit so viel Chilisauce, wie du willst. Die 50%, die in die Stille geschickt wurden, haben so gut wie fast alle sehr vernünftig gewürzt. So wie du deinen eigenen Tomatensaft würzen würdest. Die anderen 50, die zum Abreagieren geschickt wurden, haben fast alle immer rein damit. Die Kraft der Stille. Aggression mit Aggression bekämpfen funktioniert nicht. Kraft der Stille. Gott weiß schon, warum wir ruhig sein sollen. Gott weiß, warum er uns auffordert, zuzuhören. Er redet mit uns. Und ich habe dann ganz leicht eine ganz falsche Vorstellung von Stille. Wir leben ja in einer hoch beworbenen Welt. Und eigentlich habe ich dann in meinem Hinterkopf so ein Bild, Stille finde ich eigentlich nur, wenn ich so rausgehe in die Berge, ins Tal, dann oder in die Berge, in ein Tal schaue. Und wenn ich rausfahre ans Meer und dann so ein paar Stunden lang den Wellen zuschaue. Und ja, da finde ich Ruhe, da finde ich Zeit zum Meditieren, zum Abschalten, zum Zuhören, zum Bewundern von Gottes Stärke. Aber erzähl das mal deiner Schwester in Bangladesch, die 12 Stunden, 6 Tage die Woche in einer Nähfabrik arbeitet. Weißt du, du musst Gott zuhören, du musst einfach mal wieder rausfahren in die Berge. Du musst einfach mal wieder rausfahren ans Meer, musst mal wieder abschalten. Deine 5 Kinder zu Hause, die du alleine ernähren musst, weil dein Mann gerade im letzten Fabrikbrand umgekommen ist, die musst du mal beiseite tun, weil Gott ist wichtiger. Wir sind einfach sehr privilegiert, dass wir diese Vorstellung von Ruhe haben. Einfach sehr privilegiert. Erzähl das mal dem Bruder, der seit 4 Jahren vielleicht einen Job sucht hier in Berlin. Weißt du, um Gott nahe zu kommen, musst du einfach mal wieder richtig schön in Urlaub fahren. Abschalten. Nee, ich glaube, das ist sehr unfair oder auch eine Lüge von Satan zu glauben, dass du Ruhe findest, wenn du dich mal so ganz weit weg bewegst. Auch, Urlaub ist gut, Urlaub tut gut. Außer für meine Mitarbeiter in meinem Unternehmen. Also von daher, also Urlaub ist gut, Urlaub tut gut, aber ich glaube, es wäre ja ein sehr, sehr ungerechter Gott, wenn er sich dir nur in seiner Tiefe im Urlaub, in der Stille der Berge oder in der Schönheit des Ozeans offenbaren würde. Viel wichtiger ist, im Alltag zuzuhören. Jeden Tag. Morgens, mittags, abends. Wenn die Wut gerade hochkommt, ne, ist so ganz gute Situation, du bist gerade total wütend auf deinen Chef, ich fahre mal in Urlaub. Ich glaube, das hilft der Beziehung total. 1. Könige, Vers 12. Erster Könige 12, Vers 3. Anderer König, andere Geschichte. Der Enkelsohn von David, der Sohn von Salomo. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen und Jerobeam, der König von Israel, und die ganze Gemeinde Israels kamen und redeten und Rehabeam, der König von Israel, und sprachen: Dein Vater Salomo hat unser Joch zu hart gemacht. Mache du nun den harten Dienst und das schwere Joch leichter, das er uns auferlegt hat. So wollen wir dir untertan sein. Er aber sprach zu ihnen: Geht hin bis zum 3. Tag, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin. So, was ist hier die Situation? Also wie gesagt, der Enkel von David, der Sohn von Salomo, der ist jetzt König über Israel und Juda. Und das Volk kommt zu ihm und sagt ihm so: Was dein Vater gemacht hat, war ja schön und gut, aber ist echt anstrengend. Ne, wir haben jetzt einen Tempel gebaut, wir haben die Hauptstadt gebaut, wir haben die ganzen Festungen gebaut, um unser Königreich zu sichern. die Straßen gebaut, um die Infrastruktur zu haben. Ist jetzt schön und gut, das ist wichtig für Israel, aber jetzt muss auch mal wieder Schluss sein. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen einen Gang runterschalten, damit wir hier alle nicht umkommen bei all dieser Arbeit. Und dann macht er ja erstmal alles richtig. Sagt er, ist in Ordnung, lass mich mal 3 Tage nachdenken. Ja, das ist sehr vernünftig. So, und dann holt er sich den Rat von den Ältesten, die auch seinen Vater beraten haben, so einen Ältestenrat, guten Beraterstab zu haben. Und dann holt er sich den Rat von den Jüngeren, so den, mit denen er zusammen aufgewachsen ist, mit denen er den Alltag lebt. Das ist schon auch mal nicht schlecht, ne? Wo viele Ratgeber sind, ne, da gelingen dann die Pläne. Vers 10. Und die Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm, du sollst zu dem Volk, das zu dir sagt, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, mach du es leichter, so sagen. Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Lenden. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch gelegt, ich aber will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Als nun Jerobeam und das ganze Volk zu Rehabeam kamen am 3. Tag, wie der König gesagt hatte, komm wieder zu mir am 3. Tag, da gab der König dem Volk eine harte Antwort und kehrte sich nicht an den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten, und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren. Das ist Vers 10 bis 14. So, das, was hat er gemacht? Er hat sich Rat geholt von vielen und dann gibt er ihnen den Input, den er dann geben möchte. So, jetzt fragst du dich so, naja, hat Gott nicht auch mit ihm geredet? Hat Gott nicht mit Rehabeam gerade in dieser Situation auch ganz explizit geredet? Ich glaube schon. Er hat sich Ratgeber geholt, er hat sich Input geholt, aber ich glaube, er hat letztendlich dann die Antwort gegeben oder von dem Rat, den er hören wollte. Gibt es hier irgendeine Stelle darüber, dass er da nur eine Minute drüber gebetet hat, was zu tun ist, um mal Gott zuzuhören? Gibt es hier eine Stelle darüber, dass er irgendwie das mal so reflektiert hat, seine Entscheidung mit der Schrift, die eigentlich ein ganz klarer, sehr hilfreicher Maßstab ist? Deuteronomium 17. Also 5. Mose 17, Vers 18. Und wenn der König nun sitzen wird auf dem Thron seines Königreiches, 5. Mose 17, Vers 18. Und wenn der König nun sitzen wird auf dem Thron seines Königreiches, soll er eine Abschrift dieses Gesetzbuches, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben. Das soll bei ihm sein und er soll darin lesen, sein Leben lang, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. Sein Herz soll sich nicht erheben über seine Brüder, soll nicht weichen von dem Gott, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass er verlängere die Tage seiner Herrschaft, er und seiner Söhne in Israel. Also die Erwartung hier ist ja eigentlich total klar, wie du dich deinen Mitmenschen gegenüber verhalten sollst. Gott redet ja sogar explizit, wie ein König sich verhalten soll. Er soll sich nicht erheben über seine Brüder. Er soll begreifen, dass wir alle gleich sind vor Gott. Und er soll sich auf Gott konzentrieren. Das macht er hier nicht. Also er hat sich offensichtlich einfach den Rat gesucht, den er hören wollte. Was machst du, wenn es kleine Entscheidungen gibt, die zu treffen sind, wenn es große Entscheidungen gibt, die zu treffen sind? Holst du dir Ratgeber? Klar. Und dann kriegst du vielleicht unterschiedliche Antworten. Welche Antwort suche ich mir raus? Wem höre ich dann am liebsten zu? So, die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Ne? Rat holen, beten, Bibel lesen, abgleichen und dann demütig eine Entscheidung treffen. Das Umsetzen in meinem Herzen ist ja das Schwierige. Ich habe ja Präferenzen. Ich habe ja Vorlieben, ich weiß ja, was ich wirklich will. Aber es fällt mir so oft so schwer, das Einfache zu tun. Ich möchte dann gerne meine Situation dann zu verkomplizieren. Das ist ja ganz, ganz komplex. Also das kann ich ja eigentlich in einem Gespräch gar nicht rüberbringen. Ne? Also hast du dir mal die Probleme in meiner Ehe angeguckt? Also das ist ja in einem Gespräch jetzt mal gemeinsames Gebet. Das kann jetzt nicht schon mal der nächste Schritt sein. Also meine Kinder sind wirklich komplex, ne? Also den Rat, den du mir da jetzt gegeben hast, den finde ich ein bisschen vorschnell. Und natürlich müssen wir uns Zeit nehmen, Situationen ausführlich zu besprechen. Aber wir müssen auch ehrlich sein, dass viele von den Ratschlägen, die Gott uns gibt, relativ trivial sind. Und die dann immer wieder ernst nehmen und genügend Zeit im Gebet und genügend Zeit in der Schrift verwenden, um wirklich seinen Willen zu suchen. 2. Könige, Kapitel 5. Noch so eine spannende Geschichte aus dem Alten Testament. Vers 9 fangen wir mal an. Da geht es um einen Syrer, Naaman. Ein sehr, sehr erfolgreicher Syrer, der für Syrien Kriegsherr ist, sehr wohlhabend, aber an Aussatz leidet, also an einer Hauterkrankung, vermutlich Lepra. Also sehr erfolgreich, sehr angesehen in seiner Gesellschaft, geschlagen ganz klar mit einer harten Krankheit. Und er hat einfach schon ganz, ganz viel ausprobiert. Ist durch das riesige syrische Imperium gereist, das damals sich von Kleinasien bis an den Indus erstreckte, riesiges Königreich, eines der mächtigsten in dieser Zeit. Ganz vielen Leuten, mit Ärzten, mit Zauberern, mit Wahrsagerinnen, was auch immer, alle möglichen Kuren versucht. Wahrscheinlich Ayurveda aus Indien auch mal probiert. Nichts hat geholfen. Immer noch krank. Und dann hat er gehört, es gibt da ein Land, ein kleines, unwichtiges Land, das heißt Israel, und da gibt es einen Propheten. Und das ist Elisa, das ist der Nachfolger von Elia. Und der soll wirklich ein Mann Gottes sein und der soll alles, durch die Kraft Gottes, alles vollbringen können. Also sagt sich Naaman, naja, jetzt habe ich schon so viel ausprobiert, jetzt gehe ich halt auch mal nach Israel. Und dann nimmt er sogar schon ganz viel Gold und Silber und Schätze mit, nur für den Fall, dass da jemand ist, der ihm helfen kann, den er dann belohnen könnte. 2. Könige 5, Vers 9. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisas einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, wasch dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Das ist schon mal gut, ne? Hört sich eigentlich gut an. Da wurde Naaman zornig, zog weg und sprach, ich meinte, er sollte selbst zu mir herauskommen und hertreten, den Namen des Herrn seines Gottes anrufen, seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana, Parpa besser als alle Wasser Israels, sodass ich mich hineinwaschen und rein werden könnte? Und er wandte sich um und zog sich weg in seinem Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasch dich, so wirst du rein. Da stieg er doch noch ab, tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte, und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Wie leicht bin ich wie Naaman und sage, mein Leben und meine Situation, meine Herausforderungen, meine Probleme sind so komplex, kann da nur eine ganz komplexe Lösung für geben. So diese ganz klaren, einfachen Vorgaben, die Gott mir immer wieder sagt, sei still, bete, kehr um, das ist ein bisschen zu einfach, das ist zu kurz gedacht. Also ich bin ja mittlerweile 18,5 Jahre Christ und mein Leben, also auch meine geistlichen Herausforderungen, die sind natürlich schon so ein bisschen was anderes als damals, als ich getauft wurde, klar. Ne? Zigaretten weg damit, das ist ein einfaches Umkehren, klar, hör auf dich zu betrinken, klar, das verstehe ich, ist ein einfaches Umkehren, das ist was Äußerliches, aber jetzt, mein Leben jetzt, heute, hey, das ist schon komplexer, da kann man nicht einfach mal so beten und dann Entscheidungen treffen. Das braucht irgendwie ein bisschen mehr, vielleicht mal eine Therapie, vielleicht mal 4 Wochen Auszeit in den Bergen, irgendwie sowas. Ich muss da mit mir selber in Kontakt kommen, damit ich wieder Platz für Gott habe. Wie leicht verpasse ich, dass Gott mir helfen will? Weil ich nicht zuhöre. Weil ich mir mein Leben gerne selber schwierig, komplex machen will und Gott ist eigentlich geradlinig und einfach. Und dann warnt er uns im Psalm 32. Und das ist ein Psalm, ein sehr, sehr schöner Psalm von David über den Segen von Umkehr und Gnade. Und dann redet er auch darüber, wie schwierig das ist, umzukehren. Wie schwierig das ist, sich Gott auszurichten. Und dann sagt er in Vers 9, sei nicht wie die Pferde und Esel, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Und er warnt mich davor, dass ich nicht so sein soll wie ein Pferd oder wie ein Esel, dass wenn ich es wirklich ans Ziel führen will, dann muss ich denen ein Gebiss und einen Halfter anlegen und dann muss ich das da irgendwo hinziehen. Weißt du, Gott liebt dich. Der lässt dich nicht los. Und zur Not, um dich nicht zu verlieren, wird er dich mit Gewalt irgendwo hinziehen, weil er dich retten will. Sagt er hier. Ne? Aber bitte mach es ihm doch nicht so kompliziert. Das ist, was er hier sagt. Dass du dir Zaumzeug anlegen lassen musst, um zur Umkehr geführt zu werden. Sondern versuch doch, still zu sein. Versuch doch, zuzuhören. Versuch doch, den Input von Gott vorher anzunehmen, bevor er dich an der Nase, mit Nasenringen durch die Welt zu seinem Weg zurückziehen muss. Ich meine, er verspricht mir das. Er verspricht mir, dass er mich nicht loslässt, auch wenn ich dumm bin, mich dumm verhalte wie ein Esel. Wenn ich mich meiner Frau gegenüber verhalte, dumm wie ein Esel, verspricht er mir, zur Not ziehe ich dich an der Nase wieder zurück zu ihr, damit du eine glückliche Ehe weiterführen kannst. Er verspricht mir, wenn ich mich dumm verhalte mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern bei uns in der Gruppe, selbst wenn du dumm bist wie ein Esel, Sebastian, was du manchmal bist, verspreche dir, ich werde dich wieder zurückziehen, weil ich will dich nicht verlieren, aber bitte mach's mir doch nicht so schwer. Lass dich doch von alleine überzeugen, dass ich Lösungen für dich habe, indem du mir zuhörst. So, ich hoffe, dass wir die Zeit nehmen, dass wir uns jeden Tag die Zeit nehmen, dass wir die Lüge, Gott zuzuhören, geht nur in den Bergen, geht nur am Strand, geht nur, wenn ich mich ganz weit entferne, dass wir die rausschmeißen aus meinem Leben. Es geht jeden Tag, weil Gott permanent mit mir redet. Und wenn ich dann zuhöre, dass ich das wirklich reflektiere im Gebet, dass ich das wirklich reflektiere in der Schrift mit meinen Geschwistern um mich herum. Denn Gott ist ein flüsternder Gott, der die ganze Zeit mit dir kommuniziert und der dich nicht loslassen will, sondern dich sogar zur Not an der Nase zurückzieht zu seinem Weg, damit wir alle die Ewigkeit gemeinsam verbringen. Vielen Dank. Thank you.